2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 28. Februar 2017 und ihr hört den Millern-Ton, etwas früher als 19.10 Uhr. Ich bin Yannick und obwohl ich doch ganz geflasht bin von dem 5-0-Sieg gestern, geht es jetzt schon um das nächste Spiel am kommenden Samstag gegen 1860 München. Für dieses Spiel habe ich mir einen Gast eingeladen, das ist der Filippo. Moin Filippo.
Moin, moin nach Hamburg. Oder bist gar nicht in Hamburg?
Ich bin nicht in Hamburg, aber viele Hörer haben in Hamburg.
Sehr gut.
Okay. Ja, manche von unseren Hörern kennen dich vielleicht schon aus deinem Gastauftritt beim Rasenfunk. Aber stell dich doch trotzdem in ein paar Sätzen nochmal vor. Wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit 1860 München?
Genau, ich bin Filippo Cataldo. Ich bin Sportjournalist, deswegen bin ich hier heute ein bisschen als Twitter-Wesen, weil ich tatsächlich seit meiner Kindheit Anhänger des TSV 1860 München bin, in Klammern war, weil ich irgendwann dann auch angefangen habe, in den Sportjournalismus zu gehen und dann irgendwann auch die Aufgabe hatte, diesen Verein zu betreuen, was einem dann natürlich aus journalistischer Distanz schon mal das Fansein ein bisschen verleidet oder verleiden muss, auch richtigerweise. Irgendwann habe ich dann auch aufgehört, 60 zu betreuen, dann kam das wieder ein bisschen mehr und jetzt wohne ich aber auch nicht mehr in München, deswegen gehe ich auch relativ selten zu den Spielen, muss aber ehrlich sagen, vielleicht würde ich das auch gar nicht so wollen momentan.
Ja, da sprichst du ja schon fast an, dass die momentane Situation für Traditionsfans des Vereins ja alles andere als angenehm und begrüßenswert ist. Ja, schilder uns doch einfach mal, was ist gerade aktuell bei euch oder beim
Also ich meine, wo soll ich anfangen? Also es geht damit los, dass wenn wir mal dieses große Thema Investor und die Mannschaft, die sich jedes halbe Jahr erneuert und jedes Vierteljahr einen neuen Trainer bekommt und so weiter, wenn man das irgendwie wegnimmt, was schon relativ schwer zu ertragen ist. Und dann einfach mal sich auch so die Fansituation ansieht und anschaut, dass es momentan, dass immer weniger Leute in diese Allianz Arena gehen, aus verschiedenen Gründen, dass seit dieser Saison keine Ultras mehr da sind, die sich jetzt wieder ein bisschen neu gründen, vielleicht, man weiß es nicht. Mittlerweile gibt es eine Auswärts-Ultra-Support, kein Heim-Support von Ultras. Die Kurve wird immer trauriger. Dann haben wir das Problem bei 60, das gab es immer schon, dass so viele Rechtsradikale, also auch bekannte Rechtsradikale aus München und Bayern zu 60 gegangen sind. Die hatten wir ein paar Jahre lang unter Kontrolle. Auch weil einfach alle Ultragruppen und alle aktiven Fans sich klar gegen die positioniert haben. Jetzt fehlt natürlich das Kollektiv, das heißt, die fühlen sich wieder Oberwasser. Also das sind alles so eine ganz schwierige Gemengelage, die momentan nicht so richtig viel Spaß macht.
Hm. Ja, dann gehen wir doch mal auf die einzelnen Personalien ein, bevor wir da jetzt so einen Rundumschlag machen.
Ja.
Also allen voran ja, ne? Hassan Ismaik. Hat sich ja jetzt zuletzt, ihr habt ja am letzten Freitag 2-0 in der Alten Försterei verloren, wo er sich dann nicht
über den Rasen,
genau, über den Rasen
blockiert
hat und doch vorgeschlagen hat, es sollte doch von seitens des DFB oder der DFL vorgeschrieben sein, dass doch für alle bitte eine akzeptable Spielstätte vorausgesetzt wird oder versorgt wird von Seiten der Vereine.
Also ich finde ja immer dieses Argument mit dem Rasen immer relativ lächerlich, weil natürlich spielen beide Mannschaften auf so einem Rasen. Und dazu kommt, der Rasen in der Allianz Arena war auch schon mal besser. Also das ist jetzt auch nicht der super-duper Rasen. Also ich würde behaupten, wäre Pep Guardiola noch in München, der würde weinen, über den Zustand des Geläufs, also wirklich weinen. Hintergrund ist, dass in der Arena gab es, als Guardiola kam, damit er sein Kurzpassspiel spielen kann und so weiter, hat Bayern damals so einen Hybridrasen verlegt. Das sind so Naturrasen mit so Kunstfasern und so weiter. Das wurde dann immer ordentlich gewässert, damit der Ball nicht hoppelt und so weiter. Das Problem war, dass der arme Rasen, also der natürliche Teil dieses Rasens, bekam dann einen Pilz. Das Ding war total infiziert, der Rasen starb ab. Das heißt, man hat diesen ganzen schönen, tollen Hybridrasen rausgenommen und hat dann wieder normalen Rollrasen verlegt, musste dann aber sofort drauf spielen, weswegen das Ding nicht wirklich angewachsen ist. Und deswegen ist der Rasen in der Arena vielleicht ein bisschen besser als bei Union Berlin, das mag sein, aber auch nicht der beste. Dann von einer Mannschaft wie 1860, die irgendwo auf Platz 14 oder 15 irgendwie in der zweiten Liga rumkrebst, und das schon seit Jahren und jetzt ehrlicherweise auch nicht den allerbesten Fußball der Welt spielt und auch nicht in dieser Liga spielt, dann zu sagen, ja, wir verlieren, weil der Rasen scheiße ist, finde ich so ein bisschen, ja, schwierig.
Sehr schwierig. Ja, er hat ja auch dazu gesagt, dass es keine Ausrede sein soll. Es soll
nur ein ja, das ist ja was, ey, was soll es denn sonst sein, genau. Also ich meine, also ich gebe zu, als 60 in Lotte gespielt hat im Pokal und da verloren hat, da war der Rasen tatsächlich in isolatem Zustand. Das lag halt einfach daran, dass es halt super geschneit hatte dort und da gab es diese legendäre Aktion, dass der Präsident auf Facebook aufgerufen hat, kommt doch bitte, also ein paar Stunden vorm Spiel, kommt doch bitte alle und helft beim Schneeschippen. Dass dann der Rasen, genau, war eine richtig geile Aktion, genau. Richtig geile Aktion. Dass dann natürlich der Rasen irgendwie scheiße ist, ist auch klar. Schon da habe ich den Trainer nicht so ganz verstanden, aber da kann man es eher nachvollziehen als bei so einem normalen Spiel gegen Aue. Und ich meine, dass man auch auf so einem vielleicht nicht ganz optimalen Rasen geilen Fußball spielen kann, haben ja die Unioner gezeigt, die wirklich super gespielt haben. Insofern. Ja, das ist halt immer, man sucht halt, und das ist so ein 60-Phänomen, man sucht halt immer gern die Schuld bei anderen. Immer. Und das seit Jahren. Hm.
Okay, aufs Sportliche würde ich dann gleich nachher noch so ein bisschen eingehen. Erstmal noch, ich habe so zwei Schlagzeilen gelesen. Ihr habt euch zum einen mit dem Hauptsponsor so ein bisschen angelegt und mit eurem, ja, mit eurem eigenen Vermarkter. Willst du da ein bisschen erzählen, was da los war?
Ja, das war auch eine super Geschichte. Also, der Hauptsponsor ist momentan, der wechselt ja auch irgendwie jedes Jahr. Momentan ist das eine Versicherung. Mhm. Heißt, die Bayerische ist eine kleine Versicherung aus Bayern. Die ist verpartnert oder kooperiert mit der Versicherung des 1. FC Nürnberg vom Club. Das heißt, die haben sich überlegt vor dem kleinen Derby, dass sie irgendwie eine gemeinsame Aktion machen, irgendwie Nürnberger Versicherung und die Bayerische und Löwenfans und Nürnbergfans und so weiter. Man muss dazu sagen, dass jetzt der Club und die Löwen jetzt eigentlich kein wirkliches Problem miteinander haben, im Gegensatz zum Club und Bayern. Das heißt, es war eine nette Aktion. Das hat man sich überlegt, da wollte man halt Fans irgendwie in den VIP-Bereich einladen, die dann irgendwie vor die Fankurve postieren, und man hat dann zu diesem Termin auch Journalisten eingeladen. Offenbar hat man aber dem Verein zu spät Bescheid gegeben, ich weiß es nicht, das ist die Darstellung von 60, vom Geschäftsführer Anthony Power, der einen sehr schönen Namen hat, aber sonst nicht so ein großartiger Name. Aber sonst leider nicht so richtig großartig ist. Der hat dann erstmal die Journalisten wieder ausgeladen, die eingeladen waren, mit der Begründung, dass normalerweise Journalisten keinen Zutritt hätten in den VIP-Bereich. Das stimmt. Und außerdem ja den Verein versprochen worden sei, dass man hochrangige Journalisten einladen würde und nicht irgendwelche komischen Löwenreporter. Das war das eine, und dabei hätte man es eigentlich belassen können, dann war es irgendwie schon okay. Das Problem ist, dass dann 60 ein paar Tage später sich überlegt hat, sie müssten jetzt, nachdem es natürlich auch Artikel darüber gab, sie müssten das jetzt klarstellen und dann halt den Vermarkter und den Hauptsponsor irgendwie angegriffen haben, nach dem Motto, die Aktion war sicher gut gemeint, aber, also so irgendwie nach dem Motto, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Das ist natürlich super elegant. Also, es ist natürlich so, wie soll ich sagen, es ist halt Marketing mal ganz anders. Also, so, man macht ja Marketinggeschichten aus einem bestimmten Grund, weil man im Zweifel gute Presse haben will und gut dastehen will, bei 60 macht das ein bisschen anders. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd oder vielleicht sind wir alle zu blöd und vielleicht ist es total genial, weil wenn man schon ein scheiß Image hat, dann kann man sich auch denken, man kultiviert das. Genau, dann auch richtig. Man kultiviert das und wenn man schon die Bad Boys ist, dann auch richtig und dann ist man halt der Unsympath. Wird aber leider nicht so sein, weil im Endeffekt wollen die ja auch alle geliebt werden.
Natürlich. Gerade Ismaek möchte einfach nur geliebt werden.
Ismaek möchte auch einfach nur geliebt werden. Also ähnlich wie Donald Trump.
Mit seinem Löwenpark vor dem Stadion und so.
Genau.
Ja, du hast eine andere Personalie schon genannt, Anthony Power. Mhm. Der Mann mit dem, also der Geschäftsführer zumindest mit dem großartigsten Namen in der Liga-Betrieb.
Ja.
Da kursiert ja so ein bisschen, dass da auf jeden Fall die Mitarbeiter ein großes Problem mit ihm haben. Einige schon über Kündigung nachdachten.
Ja, auch schon gekündigt haben.
Und auch schon gekündigt haben anscheinend, okay.
Ja, ja.
Gibt er sich weiterhin so, wie er ist? Oder wie er verschwindet?
Also das Witzige ist ja, dass dieser Power, den hat ja Ismaek Ende letzten Jahres installiert, so als Interimsgeschäftsführer, um da mal aufzuräumen. Das macht er ganz gut. Also aus Ismaeks Sicht, also bestimmt macht er das super. Das Witzige ist aber, die haben ja jetzt von Liverpool den Eier geholt, der sicherlich was kann. Oder wo man sich fragt, wieso kommt eigentlich der CEO des FC Liverpool ausgerechnet zu 60 an die Grünwalder Straße. Der wird jetzt irgendwann im April anfangen und dann ist der Power weg. Also die Frage ist natürlich, muss man sich diesen Streit geben, so dermaßen? Und muss man so dermaßen irgendwie jedes Porzellan zerstören und so viel verbrannte Erde hinterlassen? Ich weiß es nicht. Ich persönlich verstehe die Strategie nicht. Aber ja, mei, also die machen halt, was sie wollen. Ist ja auch irgendwie dein gutes Recht. Dass man vielleicht außerhalb von München-Giesing auch als Lachnummer wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, wie Pauli-Fans mittlerweile über 60 denken. Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen schlechter als noch vor ein paar Jahren. Das will man dann vielleicht auch nicht wahrhaben.
Ja, also ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, dass man da echt mit so einem Lächeln nach München guckt. also Power wird dann komplett ersetzt, oder was?
Ja, ja, das ist die Idee, das ist der Plan.
Und bekommt aber Plan auch keinerlei andere Funktion mehr im Verein?
Eigentlich nicht. Also der Power, das ist ja auch, der hat ja mit Fußball auch nichts am Hut. Also der ist ja ein Amerikaner, der irgendwie Maschinenbauer ist. Also eigentlich nichts. Es kann sein, dass sie ihm vielleicht noch einen Posten im Aufsichtsrat oder sowas geben als Dankbarkeit, aber eigentlich nicht, nee.
Okay, also ich würde jetzt auch so einschätzen, dass der da sagen würde, okay, ich gehe zwar, aber irgendwie müsste er mich noch irgendwie mit irgendwas abfrühstücken. So, ne? Ich lasse mich jetzt hier nicht komplett wieder raus.
Ja, aber weißt du, der Ismaek hat ja genug zu tun. Der hat ja auch andere Firmen. Ich glaube, der findet für seinen Freund Mr. Power bestimmt auch andere Betätigungsfelder, wo der Porzellan zerschlagen kann. Also okay. Der hat ja viele Firmen. Vielleicht ist ja 60 nicht die einzige Firma, bei der man mal ordentlich aufräumen muss. Ich weiß es nicht. Es ist halt, also man kann sich ja darüber irgendwie auch ein bisschen lustig machen und irgendwann ist es ja nur noch Geigenhumor. Der Hauptpunkt ist natürlich, ich habe letztens ein sehr, sehr schönes Interview mit Chris Schindler gelesen, letztes Jahr noch Kapitän, mittlerweile in England bei Huddersfield, der halt auch sagt, so wie viel 60 noch in 1860 steckt, das muss jeder für sich selbst beurteilen. Und das ist für mich so der springende Punkt. Wie viel das, was jetzt irgendwie auf dem Platz ist, die Mannschaft, die Strukturen, das Drumherum, ob das wirklich noch 60 ist, das muss wirklich jeder für sich selbst beantworten. Ich sag da ganz klar irgendwie, nee, nicht mehr. Das hat mit 60 nichts mehr zu tun.
Sondern ist einfach nur noch ein Konstrukt, oder wie würdest du es bezeichnen?
Also sag mal so, ich meine, weißt du, so chaotisch war es immer. Desolat und so mit dieser Lust am Niedergang, das haben die Blauen immer schon gehabt. Das war immer okay. Mal mehr, mal weniger, aber so ein bisschen Reibereien und so weiter war immer. Aber es hatte immer so einen gewissen Charme. Jetzt hat man sich halt dazu entschieden, irgendwie mit aller Macht die gesamten, alles niederzureißen, was irgendwie da ist. Ist sicherlich eine Strategie, weil wenn man halt sieht, man versucht es jahrelang und es funktioniert nicht, kann man natürlich auch sich für den total Kahlschlag entscheiden und baut irgendwas auf. Ich glaube nicht, dass Anthony Power weiß, was 1860 ausmacht. Ich glaube nicht, dass Ismaik bis heute begriffen hat, was 1860 ausmacht. Und der Trainer wird auch nicht wissen, woher denn? Woher denn?
Aber Ismaik ist doch jetzt auch ein Löwe.
Ja, klar, sagt er. Ja, ist ja schön. Also, es ist ja auch schön. Ich meine, weißt du, man zieht sich halt so einen weiß-blauen Schal um und dann ist man halt ein Löwe. Also, ich meine, klar, wenn das Kriterium fürs Löwensein ist, dann herzlichen Glückwunsch, dann ist er ein Löwe.
Ja, sehr, sehr eigenartig, wie sich das da alles entwickelt. Aber ich meine, so einfach zu sagen, okay, das ist nicht mehr mein TSV und dann diesen Leuten da das Feld zu überlassen, ist natürlich auch schwierig, ne? Also,
naja gut, aber auch das ist ja eine Entwicklung, die schon vor Jahren angefangen hat. Also ich meine, als der Wildmoser noch da war, also Karl-Heinz Wildmoser in den 90ern und Anfang der Nullerjahre, da gab es ja schon die ersten, die gegangen sind, Fans, Hardcore-Fans, die gesagt haben, das ist nicht mehr mein Verein. Das war damals, als man aus welchem Grund auch immer heute im Nachhinein sich entschieden hat, ins Olympiastadion zu gehen, statt im 60er-Stadion zu bleiben. Da ging es ja los. Mhm. Das heißt, ein halbes Jahr vorher hatte eigentlich die Stadt, also das ist 1991 steigt 60 nach 9 Jahren in der Bayernliga wieder auf in die zweite Liga. Damals unter Carsten Wettberg, König von Giesing, Riesen-Euphorie in der Stadt, die hatten über ein Jahr lang kein Spiel verloren und so weiter. Riesen-Euphorie. Die Stadt verspricht den 60ern damals ein neues, also das Grünwalder Stadion, das Heimstadion zu renovieren. Wildmoser verkündet das, ist super stolz. Ein Jahr später, man spielt das erste Jahr in der Bundesliga, steigt nicht ab, hat eine super geile Mannschaft zusammen. Ein Jahr später heißt dann, wir gehen ins Olympiastadion. Also da ging dieser Größenwahn los. Mhm. Dann entscheidet man sich, gut, da wurde man auch von der Stadt ein bisschen gezwungen, aber dann entscheidet man sich zusammen mit dem FC Bayern, ein Stadion zu bauen auf der grünen Wiese, irgendwo draußen neben dem Müllberg. So, das Ding wird die Allianz Arena. Man hätte wissen müssen, dass die Löwen sich dieses Ding nicht leisten können. Und erst recht nicht, wenn sie mal absteigen. Hm. Obwohl Wildmoser damals immer gesagt hat, wenn sie absteigen, hätten sie eine Versicherung und so weiter. Dann spielt man ein Jahr dann steigt man ab und spielt dann in dieser scheiß Arena. Und muss sie dann praktisch am Ende dieses Jahres schon an die Bayern verkaufen, weil man fast pleite ist. So. Und auch da haben sich dann wieder Fans davon entfernt. Das heißt, dann gab es Probleme zwischen Ultras und so Fanvereinigungen, die der Wildmoser gegründet hatte, um sich wählen zu lassen. Also Streit innerhalb des Vereins und innerhalb der Fans gab es immer. Es gab auch immer schon den Fall, dass sich immer mehr Leute abgewendet haben, gesagt haben, das ist nicht mehr mein Verein. Nur was jetzt passiert, ist halt in einer unglaublichen Geschwindigkeit ein Umbau eines Clubs, wo ich sage, ich erkenne nicht mehr, also ich erkenne gar nicht mehr wieder, was das noch mit 60 zu tun haben soll. Gar nichts. Hm.
Ja, es ist Turbo-Kapitalismus, ne? Also es ist einfach.
Ja, genau, ja klar. Ich wechsle jedes Vierteljahr meinen Trainer, ich wechsle jedes halbe Jahr meine Mannschaft aus. Wenn der nicht funktioniert, funktioniert er nicht und so weiter. Und dann rede ich aber immer von Tradition. Hm. Ich rede immer von Tradition. Aber sorry, erklär mir, was ist dann Tradition?
Der Name.
Der Name und dieser Löwe.
Ja, das nimmst du und machst daraus irgendwas, was jetzt, weiß ich nicht, das nicht mehr verdient hat, Verein genau. Zu werden. So.
Genau. Also nicht falsch verstehen. Wenn das aufgeht und die nächste Saison aufsteigen, wird sicherlich wieder eine gewisse Euphorie entstehen. Und man kann natürlich kann man auch im Zuge so einer Erneuerung sich dann auch wieder besinnen an Sachen und dann wieder Dinge wieder aufnehmen, die man verloren hat. Das kann schon sein, aber es ist deutlich schwieriger, als wenn man erstmal, wenn man jetzt erstmal alles runter da ist, komplett runter da ist und dann irgendwie sagt, okay, schauen wir mal, was passiert.
Gut, wenn wir jetzt von der doch sehr, sehr dramatischen allgemeinen Lage mal uns abwenden zum rein sportlichen. Da sieht es ja entgegen allem anderen gar nicht so schlecht aus gerade. Ihr habt jetzt bei Union verloren, wie gesagt, aber davor die Spiele waren ja ganz solide. Bis auf eine Niederlage
ja, in Bielefeld. Also, das Spiel, also
zumindest genau, vom Ergebnis her, ne? Also ich bin jetzt nur von Ergebnissen. Die Spiele habe ich nicht gesehen. Ich verfolge jetzt die 60 Spiele nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also man hat natürlich halt mit richtig viel, ja gut, man hat halt mit richtig viel Geld, ich meine, das kommt natürlich dazu. Der Ruf von 60 eilt einem ja nicht nur bei Fans voraus, sondern natürlich auch in der Branche. Das heißt, viele Spieler, also gerade aus Deutschland, haben ja nicht mehr so wirklich Lust, nach München zu gehen, wenn 60 anruft. Das heißt, du kannst sie eigentlich nur mit Geld locken. Und das ist das, was die im letzten Jahr gemacht haben. Das heißt, du hast eine Mannschaft, die halt völlig überteuert ist. Also wo, ich rede jetzt nicht von Stefan Aigner, der tatsächlich eine Identifikationsfigur ist und wo man sich fragt, krass, dass du den zurückgeholt hast aus Frankfurt, obwohl der erst 28, 29 ist. Und der verdient natürlich ein Gehalt, der wird bei Frankfurt in der Bundesliga nicht weniger verdient haben. Aber auch die Spieler, die man jetzt im Winter geholt hat, auch die verdienen ein Heidengeld. Der Trainer verdient ein Heidengeld. Das heißt, du hast eine super teure Mannschaft plötzlich wieder, wo du ja die letzten Jahre immer versucht hast, irgendwie die Kosten relativ gering zu halten, dass das eine super teure Mannschaft, dass du dann wahrscheinlich auch, wenn du so eine Qualität, also auch eine Qualität an Einzelspielern auf dem Platz hast, dass dann irgendwie auch die Ergebnisse zumindest so stimmen, dass du nicht absteigst, sollte ja eigentlich klar sein. Es ist aber auch da, gilt halt auch das Ding, was ist eine Mannschaft? Ist eine Mannschaft eine Summe von 11, 1 oder von 22 oder von 34 Einzelspielern, die irgendwie zusammenkicken und irgendwie mehr schlecht als recht irgendwie die Punkte holen. Angeleitet von dem Trainer, der sicherlich wahnsinnig viel Ahnung vom Fußball hat und der aber auch sehr, sehr, sehr klare Vorstellungen hat von dem, was er will und auch sehr offen kommuniziert, dass das, was er haben will, sehr lange Zeit dauern wird, um das zu implementieren, um das den Spielern beizubringen. Weil er eben ein sehr anderes taktisches Konzept oder Idee von taktischen Konzepten hat als viele andere Trainer. Oder ist eine Mannschaft vielleicht so etwas, was bei euch zu sehen ist? Ihr habt auch beschissen gespielt diese Saison teilweise. Ja, also wirklich so, wo man sich gedacht hat, also Leute, was bietet ihr da an? Und dazu kommt natürlich, dass das Ewald Lienen, den ich liebe, auch seit seiner Zeit, als er in München war, aber halt auch eine Art von Fußball spielen lässt, wo man sagt, okay, attraktiv ist echt was anderes. Aber wo man eben die Geduld hatte und irgendwie gesagt hat, jetzt der heilige Ewald macht's schon, der weiß schon, was er macht und die Mannschaft weiß schon, was sie macht. Und jetzt merkst du dann halt so langsam, okay, da kommt was. Da kommt was. Und am Ende werdet ihr die Saison vielleicht irgendwie auf Platz 14 beenden. Scheiß drauf, nächstes Jahr wird's besser.
Ja. Es wäre mir lieber, wenn wir das einfach so im Mittelfeld abhandeln würden. Wir müssen ja nicht jedes Mal oben mitspielen, aber dieser Nervenkrieg, so gerade in den letzten Wochen, also du hast schon recht, so langsam wird's besser und ich weiß nicht, was in der Winterpause passiert ist bei den Jungs, dass die jetzt dermaßen, also gestern war einfach nur großartig.
Ja, klar. Da ist halt alles zusammengekommen. Also
das halt ja, da hat vieles funktioniert, was vorher nicht funktioniert hat. Und wahrscheinlich haben sie da 3 oder 4 Tore geschossen, die sie in anderen Spielen hätten machen müssen, die
genau, nicht geklappt genau, haben. Genau.
Ja, das war schon sehr großartig. Ja, wer ist denn gerade so bei euch der, oder wen machst du da fest, wer ist hauptverantwortlich dafür, dass es gerade sportlich relativ solide läuft? Wer ist denn im Winter auch gekommen? Ich habe das gar nicht so mitverfolgt.
Also der neue Abwehrspieler, der Abdoulaye Ba, der ist großartig, ein super Spieler, der ist halt eigentlich beim FC Porto angestellt, was halt auch irgendwie schon viel aussagt. Ich meine, der ist bei einem Champions-League-Teilnehmer oder beim logischen Champions-League-Teilnehmer angestellt, hat aber so die letzten 7, 8 Jahre war eigentlich immer verliehen, pendelte so zwischen portugiesischer erster Liga, türkischer erster Liga, spanischer erster Liga und so weiter. Und ist jetzt erstmal und darf jetzt mal bei 60 auch mal ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr irgendwie bleiben. Der ist natürlich eine Verstärkung.
Vielleicht fehlt ihm noch der Länderpunkt.
ja, Deutschland spielen. Ich glaube, ja, genau, dem fehlt der Länderpunkt, genau. dann haben sie zwei geholt aus der portugiesischen zweiten Liga vom Spitzenreiter, da ein Linksverteidiger und ein Flügelspieler Hamilton, Brasilianer, ist auch gut. Langsam funktioniert auch so, dass der Sturm, wo du halt sagst, okay, vielleicht, das war ja in der Hinrunde immer das Problem, dass du eigentlich nie das Gefühl hattest, die können auch nur ein Tor schießen. Und wenn sie ein Tor geschossen haben, warst du froh, weil zweites schießen die auf keinen Fall. Das funktioniert jetzt ein bisschen besser. Was halt noch nicht so wirklich funktioniert, ist halt tatsächlich diese taktische Nachschichtung des Trainers. Also der Pereira, der möchte so ein extrem pressing-intensives, laufintensives Spiel spielen. 3-4-3, was in Deutschland auch nicht das geläufigste System ist. Es hat gegen Nürnberg, wo 60 wirklich so gut gespielt hat wie seit Jahren nicht mehr, wahnsinnig gut funktioniert, und das hat halt bei Union überhaupt nicht funktioniert. Da waren die ersten 10 Minuten okay, und danach hast du halt gemerkt, wenn halt keine Bewegung auf dem Platz ist. Deswegen ist auch das Argument von Ismail mit dem Rasen Quatsch, weil das Problem war nicht der Rasen, das Problem war halt, dass die Spieler nicht in die Räume gekommen sind. Die sind halt nicht dahin gekommen, wo sie hätten stehen müssen, um Union ihr eigenes Spiel aufzuzwingen. Und jetzt gegen Pauli wird deswegen spannend, weil Pauli halt jetzt, glaube ich, also Pauli pflegt ja sowieso so einen typischen Ewald Lienen, Zweitliga Konterfußball, weil da vorne hoffen, dass es dann irgendwie gut geht. Ist aber natürlich so, kommt jetzt aus so einem 5-0 und sollte eigentlich super euphorisiert sein. Und 60 möchte eigentlich das Spiel machen. Das heißt, es könnte schon ein ganz spannendes Spiel sein. Und ich meine, sie sind 4 Punkte voneinander entfernt in der Tabelle. Das heißt, wenn Pauli gewinnt, dann ist es nur noch ein Punkt. Dann könnte es in München auch nochmal rund werden, also nochmal losgehen mit Panik und so weiter. Und wenn die bei 60 Panik haben, ja, dann kommen ganz schnell so Mechanismen in Gang, die halt eher unheilvoll sind.
Also erstmal muss ich sagen, du magst ja Ewald Lien. Ewald Lien hat mal gesagt, das Sankt ist uns heilig. Also ja. Wäre cool, wenn wir das Sankt mit einbauen würden. Also Sankt Pauli statt einfach nur Pauli.
Ja, das Sankt ist Verzeihung, okay.
Okay. Ja, aber wie du schon sagst, also ich meine, ich muss sagen, uns liegt es eigentlich ganz gut, wenn der Gegner das Spiel macht. So, das hat sich die Vergangenheit gezeigt. Ja. Da kommen wir eigentlich immer ganz gut mit klar, wenn wir nicht diejenigen sind, die das Spiel gestalten sollen. Von daher ist uns das, glaube ich, ganz recht, wenn ihr da am Samstag das Zepter in die Hand nehmt und wir dann aber gut stören und dann vielleicht einfach durch ein schnelles Umschalten. Also da ist ja gerade unser Sahin, der ist ja, wenn der den Ball hat und den Platz hat, dann ist er innerhalb von ein paar Sekunden, keine Ahnung, wie weit zu dem Ball gekommen. Wenn er denn dann auch dran denkt, dass er noch Mitspieler hat.
Das andererseits hat 68 hat die letzten 7 Spiele nicht verloren in der Allianz Arena. Also das darf man auch nicht vergessen. Das heißt,
ja, das hatte
zu Hause Braunschweig, können sie es mittlerweile.
Das hatte Braunschweig aber auch, bevor wir kamen.
Tja, tja. Also ich war... Also
ich bin war, auch mit einem Punkt ich, zufrieden. Das hilft uns zwar nicht viel, aber...
Ich war vor 2 Jahren war ich in der Arena, als St. Pauli da war, damals auch schon unter Lien. Das ist auch so ein furchtbares Spiel, aber am Ende hat 1860 gewonnen und das war für Ewald auch nicht so schön. Da war er ziemlich zerknirscht.
Ja.
Aber wir werden sehen. Also ich meine, tatsächlich, ich glaube, 1860 wird diese Saison nicht absteigen. Also einfach dafür sind sie zu stark. Also selbst sollten sie jetzt gegen St. Pauli jetzt irgendwie nicht gewinnen. Sie werden die Punkte schon noch holen, zumal halt irgendwie Aue ist irgendwie abgeschlagen, KSC, beim KSC spricht auch alles dagegen, also die sind auch so richtig drin im Strudel. Bielefeld, müssen wir mal abwarten, wie die heute Abend gegen Frankfurt spielen im Pokal, ob da vielleicht nochmal Kräfte freigesetzt werden, aber eigentlich, ich glaube so grundsätzlich, das wird sich jetzt irgendwo da einpendeln, sowohl für euch als auch für 1860, also irgendwo irgendwas zwischen Platz 12, 13, 14, 15. Das ist eh krass, wenn man sich die Vereine da anschaut. Ich meine, das ist Düsseldorf, das ist Kaiserslautern, das ist 1860, das ist St. Pauli. Das sind halt alles so Clubs, wo man sagt, okay, die könnten eigentlich oder die sollten vom Namen her auch eine Klasse höher spielen. Das ist ja auch immer dieses Ding, dass du halt irgendwie so diese vermeintlichen Großclubs hast, die eigentlich die Tradition vor sich hertragen und eigentlich die Erstliga-Clubs sind, aber mittlerweile halt alle so in der zweiten Hälfte der zweiten Liga irgendwie rumkrebsen. In Klammern auch völlig zu Recht. Also bei St. Pauli würde ich ein bisschen ausnehmen, weil die sind mal so, mal so. Also letztes Jahr war gut, dann wieder schlecht und so weiter. Da muss man es ein bisschen ausnehmen und ich glaube, ihr habt auch nicht so diesen. Stoppt mich, wenn ich mich täusche, aber ich glaube, ihr habt nicht diesen Mega-Anspruch, dass ihr in der Bundesliga spielen müsst. Bei 1860 ist so, also bei 1860 ist so, da haben sich die Fans, viele Fans und auch viele Funktionäre, bis vor ein paar, die halt noch da sind, immer noch nicht an den Gedanken gewöhnt, obwohl sie, dass sie in der zweiten Liga, dass sie eine Zweitligamannschaft sind, obwohl sie halt eigentlich jetzt seit 2005 in der zweiten Liga spielen.
Nee, also vom Anspruch sind wir so ungefähr so, also man kursiert mal dieses Top 25 in Deutschland, was dann so bedeutet, erstes Drittel, zweite Liga.
Ja.
Wo wir ja auch öfters mal so, also ich glaube, die Jahre davor waren wir ja auch öfters mal so bis auf das Abstiegskampfjahr, wo es erst am letzten Tag entschieden wurde, dass wir doch drin bleiben. Mhm. Aber sonst waren wir auch immer, zumindest unter den ersten 10 ganz, ganz häufig vertreten eigentlich.
Ja.
Und mehr ist halt auch nicht drin, wenn du eine gute Saison spielst und dir dann die guten Spieler weggekauft werden. Ne? Das ist ja das, was uns eigentlich so das Genick gebrochen hat, zumindest in der ersten Hälfte der Saison.
Ja, klar.
Weshalb wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Wenn du einfach zwei große Erstliga-Absteiger hast, die das da oben ja schon ziemlich dominieren. Also Hannover hat mal ab und zu mal so ein paar Ausreißer, aber insgesamt spielen die das ja schon sehr souverän runter da oben. Dann verschiebt sich ja der Rest automatisch so ein bisschen weiter nach unten. Ne?
Naja gut, aber ich meine, du hast halt Union Berlin. Gut, dass die, dass man die ja seit Jahren schon irgendwie mal da oben irgendwie erwartet, ist auch richtig. Braunschweig, ganz ehrlich, Braunschweig hätte ich nie so weit oben erwartet. Dynamo, Heidenheim sind schon, also die, ich glaube so, hast schon eine andere Art von Clubs, die so in diesem ersten Tabellensittel sind. Auch völlig zu Recht, weil die richtig gut gespielt haben. Das muss man natürlich auch sagen.
Ja.
Und dann hast du halt so Clubs wie Nürnberg, Bochum, Düsseldorf, Lautern, um die ich mir Riesensorgen mache, weil Lautern nämlich auf dem Weg ist, das zweite 60 zu werden. Im Sinne von, dass die halt wirklich aufpassen müssen, da nicht hängen zu bleiben in der zweiten Liga. Und wenn sie da hängen bleiben, sich auch echt daran gewöhnen müssen und das akzeptieren müssen. Das ist ja das Problem bei 60, dass sie diese Liga-Zugehörigkeit nicht akzeptieren und jedes Jahr da raus wollen und aber jedes Jahr nur noch tiefer reinfallen und jetzt mittlerweile auch so viel Geld ausgeben. Also ich meine, 1860 hat eine Mannschaft, die kostet deutlich mehr als die Mannschaft des SC Freiburg. Deutlich mehr. Und Freiburg ist in der ersten Liga auf Platz 9 völlig zurecht und hat eine Spielidee und kann in die Europa League. 1860 muss froh sein, wenn sie irgendwie auf Platz 14 oder 15 rauskommt.
Naja, ist ja das, was du eben schon gesagt hast, dass man sich das zwar mit viel Geld zusammenstellen kann, aber ob es dann funktioniert, ist eine andere Frage.
Genau.
Gut, bevor wir jetzt aber zu sehr in die allgemeine Entwicklung der zweiten Liga noch reingehen, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Gibt's sonst noch was? Weil mein Zettel ist soweit fertig. Hab alles einmal angesprochen, was ich so
ansprechen wollte. Sonst noch was? Also,
was gerade akut ist. Was ist mit Marc Muhr? Darf der wieder zum Training?
Der Arme. er trainiert halt bei der zweiten Mannschaft.
Okay.
Ja, auch das war jetzt keine. Ich meine, da kann ich sogar den Verein so ein bisschen verstehen. Also Matt Moore war halt der Wunschspieler von Kostadin-Jajic, Vorgänger von Pereira.
Mhm.
Der hatte mit dem schon ein paar Mal zusammengearbeitet zuvor. Den holst du halt auch für relativ gutes Geld aus England. Der neue Trainer baut nicht auf ihn, weil er sagt, ich brauche keinen Zehner. Kann man auch nachvollziehen. Die Frage ist halt dann dort wieder die Verhältnismäßigkeit. Also, dass man dann so einen Spieler sagt, ich baue nicht mehr auf dich. Ja, es ist auch schon mal bei anderen Vereinen oder auch schon in der Vergangenheit vorgekommen, dass man so einem Spieler dann irgendwie sagt, geh, trainier vielleicht doch bitte bei der zweiten Mannschaft mit. Ich meine, Bastian Schweinsteiger bei Manchester. Ob es dann aber diese Nebengeräusche wirklich braucht, das ist halt dann wieder so ein typischer Power-Move, wo ich sage, ey, komm, komm, das ist so unnötig. Unnötig wie ein Kropf und du machst nur Ärger und wunderst dich dann am nächsten Tag, dass irgendjemand darüber irgendwie schlecht berichtet. Das ist es ja. Die bauen Scheiße am laufenden Band. Sie produzieren Scheiße am laufenden Band und ärgern sich dann, wenn irgendjemand sagt, das ist Scheiße. Ja. Also man kann bestimmte Sachen kann man immer bestimmte Entscheidungen kann man immer nachvollziehen, aber die Art und Weise, wie es dann verkauft wird und wie es dann gemacht wird, ist halt, da sitzt du nur noch da und schüttelst den Kopf. Also, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, wenn das ihre Strategie sein sollte, sich ihr Scheiß-Image, was sie sich aufgebaut haben, noch schlechter zu machen und das erst recht, dann sind sie erfolgreich.
Okay, dann würde ich eigentlich dann jetzt so langsam den Deckel drauf machen. Ich weiß nicht, bist du Samstag im Stadion?
Ich weiß es immer noch nicht. Also ich bin in München, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Also wenn ich im Stadion bin, dann werde ich mir eine Karte kaufen und mich in die leere Nordkurve stellen.
Alleine.
alleine. Also schlimm ist es natürlich nicht. Es sind natürlich auch Fans da. Aber ich meine, gegen St. Pauli erwarten die sowas wie 22.000, 23.000 Zuschauer. Müsste man sehen, wie viel aus Hamburg kommen. Wahrscheinlich auch so 2.000, 3.000, ich weiß es nicht.
Ungefähr
sowas vielleicht. Ich meine, in München wird es auch ein paar Fans geben. Ja, aber sowas wahrscheinlich. Das heißt, ganz so schlimm ist es nicht. Und natürlich werden andere Stadien mit 22.000, 23.000 Zuschauern auch gar nicht so leer. Die Arena mit den 75.000, das ist dann halt eher ein Trauerspiel. Und wenn du dann halt in der Kurve stehst und keiner singt wirklich und irgendwie rechts über dir stehen ein paar Faschos und dann sind zwar die Löwenfans gegen rechts da, die dann was versuchen, die dann wieder zum Schweigen zu bringen, aber es ist halt nicht so. Es war schon mal schöner, sagen wir mal so.
Ja, das auf jeden Fall.
Genau.
Gut, ja, dann können wir einfach schauen. Also ich werde es auch irgendwie verfolgen. Wird aber nicht in München sein, das habe ich mir einmal angetan, das brauche ich nicht so schnell nicht wieder. Wenn 1860 sich entscheidet, mal woanders zu spielen, dann komme ich vielleicht nochmal, aber in diese Arena muss ich nicht.
Ja.
Dann bleibt eigentlich nur noch dein Tipp fürs Spiel. Was glaubst du, wie geht's aus?
Weil ich irgendwie glaube, dass St. Pauli euphorisch ist und weil ich irgendwie glaube, dass die Löwen es ihren Fans zeigen wollen, dass sie es doch können, tippe ich auf ein total verrücktes 3:3, aus dem dann beide Trainer rausgehen und einfach verschwitzt sind und sagen, geiles Spiel. Also das ist einfach meine größte Hoffnung ist wirklich, dass es halt ein geiles Spiel wird. Und man sagt, okay, die Löwen wollen was wieder gut machen, wegen Berlin, St. Pauli surft auf dieser Euphoriewelle und dann sagt man 3:3 und gut ist. Das fände ich gut.
Ja, das ist dann die Frage, wie die Tore fallen. Wenn wir wie im Hinspiel bis kurz vor Schluss führen und dann den Ausgleich macht, dann weiß ich mir, glaube ich, in welche Körperteile. Aber wenn das gut umkämpft ist und man am Ende sagen kann, ja, dann ist es halt so, dann bin ich damit einverstanden. Trotzdem fände ich ein 2:1 für uns schöner.
Ja, weißt du, 2:1 ist immer so ein 2:1 ist immer so ein irgendwie so ein langweiliges Ergebnis, finde ich.
Ja, auch das kann spannend gestaltet sein.
Ja, das stimmt, klar. 90. Minute Tor, klar, aber irgendwie so 2:1 ist immer so, ja, zum 1:0 hat es nicht gereicht, zum 3:0 auch nicht, zum 3:1 auch nicht, also 2:1. Ja. So ein Konsensergebnis. Aber ja, also aber ich glaube, ich persönlich sehe 68 schon favorisiert im Spiel. Also einfach, weil die halt heimstark sind und weil ich die, glaube ich, so als Mannschaft generell ein bisschen stärker einschätzen würde. Andererseits, wie gesagt, St. Pauli kommt halt aus so einer geilen 5:0 und ich glaube, St. Pauli ist auch nicht 68, dass sie nach einem 5:0 glauben, dass sie jetzt irgendwie deutscher Meister wären. Insofern, es wird spannend, es wird echt spannend, also ich freue mich drauf, ich freue mich echt auf das Spiel.
Nee, ich glaube auch, dass wir da, also gerade Ewald ja jemand ist, der das ganz gut einordnen kann.
Ja.
Und da jetzt nicht direkt einen Riesenfass aufmacht.
Ja.
Gut, Filippo, ich danke dir.
Sehr gerne.
Für den Einblick in das Chaos da unten in München. Und ja, dann schauen wir einfach mal, ob wir uns dann nach dem Spiel nochmal wiederhören.
Genau.
Genau, an die Hörer, ihr habt gehört, Filippo Caltaldo bei Twitter auch zu finden. Gefunden habe ich ihn durch Max Jakob Ost vom Rasenfunk, danke dafür nochmal an dieser Stelle. auch da hat er sich schon sehr ausgiebig über den TSV ausgelassen. Wer das nochmal nachhören möchte, kann das beim Rasenfunk sicher machen. Gut, dann den Hörern noch einen schönen Abend oder einen Tag, wann immer ihr das hört. Wer nach München fährt, gute Reise, kommt gut hin und wieder nach Hause. Und auf ein schönes Spiel am Samstag. Ciao, ciao.
Ciao.